Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, 1788 erschien Knigges Sammlung von den Regeln für das Miteinander. Es hieß über den Umgang mit Menschen. Heute sagen wir dazu nur kurz und knapp der Knigge und jeder weiß Bescheid. Laut Wikipedia beschäftigt sich das Buch mit guten Umgangsformen, also unserem erwünschten guten Verhalten in den unterschiedlichsten Situationen. Und das Buch war schon zu Knigges Lebzeiten ein voller Erfolg. Nach seinem Tod wurde sein Buch wiederholt umgeschrieben. Im Laufe der Zeit wurde es so immer mehr zu einer Anstandsfibel, einer Einführung in die Anstandsregeln. Der moderne Knigge war geboren. So steht heutzutage der Name Knigge in Deutschland für den Benimmratgeber schlechthin, fürs Berufsleben oder für gesellschaftliche Anlässe schlechthin. Der ursprüngliche Knigge bestand aus 3 Teilen bzw. 26 Kapiteln. Hört sich viel an, ist auch viel, nämlich 160 Seiten. Der große neue Knigge hat sogar 352 Seiten. Scheinbar wird es immer für uns schwieriger, uns so richtig angemessen zu verhalten. Soweit, so schlecht. Bereits 1700 Jahre vor Knigge hat Petrus an die aus Jerusalem vertriebenen Christen und den Christen weltweit seinen ersten Brief geschrieben. Ich würde sagen, ein Knigge für Christen. Gerichtet an Menschen in verantwortungsvoller Stellung, an Sklaven, an Ehefrauen und Ehemänner. Der heutige Predigttext richtet sich an alle Gläubigen. So ist der Abschnitt zumindest in der Studienbibel überschrieben, bei Luther allerdings als Mahnung an die Gemeinde. Ich lese aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 8 bis 16. Schließlich sollt ihr alle einig sein, voller Mitgefühl und gegenseitiger Liebe. Seid barmherzig zueinander und demütig. Vergeltet Böses nicht mit Bösem. Werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über euch reden, sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Denn genau das verlangt Gott von euch und er wird euch dafür segnen. Denn in der Schrift heißt es, wenn du ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben willst, dann hüte deine Zunge vor bösen Worten und verbreite keine Lügen. Wende dich ab vom Bösen und tue Gutes. Bemüht euch, mit anderen in Frieden zu leben. Der Herr beschützt die, die das Rechte tun, und er wird ihre Gebete hören. Der Herr wendet sich gegen die, die Böses tun. Wer würde euch schaden wollen, wenn ihr euch bemüht, Gutes zu tun? Doch selbst wenn ihr dafür leidet, dass ihr das Richtige tut, Gott wird euch dafür belohnen. Also habt keine Angst und seid unbesorgt. Macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Aber freundlich und mit Achtung für die anderen. Bewahrt euch ein reines Gewissen. Wenn dann jemand etwas Böses über euch sagt, wird er beschämt werden, weil euer vorbildliches Leben mit Christus ihn Lügen straft. Auch wenn bei Luther dieser Teil als Mahnung an die ganze Gemeinde überschrieben ist, so sollten wir nicht an diesen erhobenen Zeigefinger denken. Ich habe also mal wieder das Internet bemüht und im Wiktionary, dem freien Wörterbuch von Wikipedia, nachgelesen, was Mahnung bedeutet. Dort, aber auch natürlich im Duden, heißt es Erinnerung an etwas und gleichzeitig eine Aufforderung, etwas zu tun. Und das, finde ich, hört sich schon viel freundlicher an. Wir hören aus den Worten Petrus, die Menschen hatten schon immer Probleme im Miteinander. Aber das können wir ja auch schon in der ganzen Bibel lesen. Und das wissen wir ja auch aus eigener Erfahrung. Wir Menschen verfallen immer wieder dazu, uns selbst als Nabel der Welt zu sehen. Und dann fängt es an, im Miteinander zu hakeln. Letzten Sonntag haben wir ja von Jona gehört und seiner Ich-Bezogenheit, Generation Selfie-Stick, die uns selbst nicht fremd ist. Wir merken manchmal schmerzlich, die Welt dreht sich nicht um uns. Wir sind Teil eines Ganzen, Teil einer Familie, Teil einer Gruppe, einer Gemeinde. Das fordert uns heraus, auch und gerade im Miteinander, damals wie heute. Es hat sich nichts geändert, wirklich gar nichts. Wir tun es uns selbst so schwer und damit auch den anderen. Und wir schaffen es einfach nicht. Selbst im Kleinen, vor unserer Haustür oder gerade auch dahinter in der Familie. Wie sollen wir es dann im Großen schaffen? Und wir merken selber, wie sich der Umgangston in der Gesellschaft verändert hat. Er ist irgendwie rauer geworden oder kommt nur mir das so vor? Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es selbst in der Politik kein Halten mehr gibt. Als ob PolitikerInnen sich durch besonders diffamierenden oder aggressiven Aussagen in Szene setzen wollen. Zumindest beschert es ihnen eine gewisse mediale Aufmerksamkeit, die dann durch die Presse noch künstlich aufgebauscht wird. Aber ich bin mir leider ziemlich sicher, ob nun PolitikerInnen oder OttoNormalverbraucherInnen, es färbt aufeinander ab. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Wir, die Gläubigen, wir Christen. Petrus erinnert uns und fordert uns auf, anders zu sein als die Welt. Was für eine Herausforderung für uns. Und Petrus erinnert uns, fordert uns auf und das ganz konkret. Seid in allem einig, voller Mitgefühl und gegenseitiger Liebe. Seid barmherzig zueinander und demütig. Vergeltet Böses nicht mit Bösem. Werdet nicht zornig, wenn Leute unfreundlich über euch reden, sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Hütet eure Zunge vor bösen Worten, verbreitet keine Lügen. Ganz schön viel, was wir tun oder vielmehr nicht tun sollen. Das alles sagt Petrus, der, so wissen wir, selbst daran gescheitert ist. Er selbst diese Dinge erlernen musste. Petrus weiß, wie schwierig es für uns ist, uns immer wieder neu zu korrigieren. Er, der in seiner Zeit mit Jesus ein impulsiver und eigenwilliger Mann war. Petrus selbst musste es auf eine harte und schwere Art lernen, sanftmütig und demütig zu reagieren. Petrus ist ganz Mensch und weiß, wie wir ticken, weiß, wie schwer es uns fällt. Und gerade deswegen erinnert er uns, fordert uns auf, anders zu sein. Einfach anders zu sein als die anderen. Eben Nachfolger, Nachfolgerinnen Jesu Christi. Und das ist schwer, das merke ich bei mir selbst. Daher ist es so wichtig, uns zu haben, eine Gemeinde zu haben, eine Gemeinde, in der wir eines Sinnes sind, gleichgesinnt. Eine Gemeinde Gottes, die uns zu Geschwistern macht. Eine Familie Gottes, weil Christus unser Fundament ist. Vielleicht hast du dich bewusst für diese Gemeinde entschieden. Vielleicht bist du einfach hineingewachsen oder du bist ein echtes Mainzer Kind und der Glaube gehört zu deinem Leben dazu, wie das Atmen. Egal. Es gibt nämlich einen Grund, warum du dazugehörst. Es ist Jesus Christus. Und nicht umsonst heißt es in der Vision unserer Gemeinde, Jesus Christus ist der Mittelpunkt unseres Lebens. Und genau das ist es doch, was uns Christen ausmacht. Wir richten unser Leben an Jesus aus, indem wir auf ihn hören, uns von seinem Handeln, seinem Leben berühren lassen, ihn uns zum Vorbild nehmen, in allen Lebenslagen. Jesus im Sinn, gleichgesinnt. Das ist nicht einfach und wir scheitern immer mal wieder. Und darum sind wir auch als Geschwister, Gottes Kinder, als Familie, Gottes Familie zusammengestellt. Und ich gebe zu, ich habe zuerst an die Familie gedacht, wie wir sie so im landläufigen Sinne verstehen. Doch auch da hat mich mal wieder der Blick ins Wörterbuch Nicht-Lateinerin gezeigt. Das Wort Familie kommt aus dem Lateinischen Familia und bedeutet Gesinde oder Gesamtheit der Dienerschaft. Damit bekommt auch der Begriff Familie eine ganz andere Wertigkeit, eine andere Tiefe. Gesinde. Gesamtheit der Dienerschaft, also Diener Gottes, so wie Jesus Gott gedient hat, so wie Jesus den Menschen gedient hat, so sind wir nun Diener und Dienerinnen, Familie. Petrus weiß, wir müssen uns unsere Dienerschaft immer wieder neu bewusst machen, müssen sie uns neu ins Gedächtnis rufen. Das hat dann Folgen, gute Folgen noch dazu. Denn dann wird das, wozu uns Petrus aufruft oder erinnert, ein Ausfluss unserer Dienerschaft, unserer Nachfolge sein. so haben wir Mitgefühl, wie Jesus es den Menschen gegenüber hatte. Sehen unsere Geschwister, sehen, was sie erfreut oder belastet, sind füreinander da. Wir sind voller gegenseitiger Liebe. Liebe, ein Wort, das in vielerlei Hinsicht gebraucht, aber auch missbraucht wird. Liebe, ein Wort, ich habe mal wieder nachgeschlagen. Da steht drin, Liebe stammt vom mittelhochdeutschen Lieb ab, was so viel wie Gutes, Angenehmes, Wertes bedeutet. Und nach engerem, verbreitetem Verständnis drückt sich Liebe in der Regel durch eine entgegenkommende, tätige Zuwendung zu anderen aus. So steht es da. Dienen, mit anderen Worten. Wir sollen also sehen, was unser Gegenüber gerade braucht, nötig hat und geben es ihm oder ihr, unterstützen oder helfen. Und wir merken, mit Liebe ist hier eine dienende Haltung und ein dienendes Handeln zueinander verstanden. Familie halt. Barmherzig und demütig sollen wir sein. Beide Worte haben eine ähnliche bzw. gleiche Bedeutung wie Mitgefühl und gegenseitige Liebe. Petrus verstärkt hier durch ähnliche Worte unseren Auftrag für unsere Gemeinde, für unser Miteinander. Wie bei den Worten Mitgefühl und Barmherzigkeit. Dieses Wort Misericors bedeutet ursprünglich so viel wie mitleidig sein, ein Herz für die Unglücklichen haben. Mitgefühl und Barmherzigkeit haben also tatsächlich die gleiche Bedeutung. Uns vom Unglücklichsein der Geschwister bewegen lassen, Mitgefühl haben und ihnen Gutes tun, ihnen dienen oder mit anderen Worten demütig sein. Das nächste Wortpaar ist Liebe und Demut. Demut bedeutet so viel wie dienstwillig zu sein. Einfach bereit sein, andere helfend beraten zu unterstützen, wo Unterstützung nötig ist. Das kann auch Hilfe zur Selbsthilfe sein. Sei es, dass wir einfach da sind, die Anwesenheit eines anderen kann so tröstend sein. Möglichkeiten für den Dienst an unsere Nächsten gibt es viele. Wenn wir so miteinander umgehen, dann ist es wie ein Stück vom Himmel, Gottes Reich hier auf Erden. Und genau das ist es doch, was wir tun sollen. Das, was wir als einzelne Person oder als Gemeinde ausstrahlen sollen. Bei Matthäus im 5. Kapitel ab Vers 14 heißt es doch, ihr seid das Licht der Welt. Stellt euer Licht nicht unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Und an diesen Worten merken wir, Glaube ist keine persönliche Angelegenheit, keine Privatsache. Ja, auch. Glauben, der gelebte Glaube, bleibt eben nicht ohne Folgen. Weder für uns, Gott sei Dank, noch für andere Menschen. Ja, das ruft Kritiker auf den Plan. Und teilweise werden wir ganz genau beobachtet. Wir werden an unserem Verhalten gemessen und müssen mit Gegenwind rechnen. Zum Glück sind wir hier in Deutschland vor Verfolgung sicher. Doch kritischen Fragen müssen wir uns stellen. Wir werden belächelt, als Gutmensch betitelt, ausgelacht, ausgegrenzt oder sogar beschimpft. Gerade dann sollen wir das, was wir auch für uns, unsere Gemeinde, unseren Geschwistern gegenüber als selbstverständlich erachten, für andere Menschen tun. Sie so behandeln, als wären sie bereits jetzt schon unsere Geschwister. Für sie beten, sie segnen, ja, Gott verlangt dies von uns und Petrus sagt, Gott wird uns dafür segnen. Wir sollen Gottes Segen weitergeben. Gott segnet uns so reichlich, ist so großzügig zu uns. Lasst uns auch großzügig bei anderen sein. Gerade bei den größten Kritikern oder bei den Menschen, die uns ablehnen, weil wir Christen sind oder sie uns einfach so ablehnen und nicht mögen. Und wer danach handelt, merkt zuerst bei sich selbst, welche Veränderung vonstatten geht. Der Groll, die Wut, die Verzweiflung, Trauer werden weniger. Wir werden friedvoller. Und das hat Auswirkungen auf unsere Beziehung zu den Menschen. Die zwischenmenschlichen Spannungen lassen nach. Wir stellen die Beziehung auf eine neue Ebene, zumindest von uns aus. Und das bleibt unserem Gegenüber im besten Fall nicht verborgen. Mag ihm oder ihr nicht einmal greifbar sein, nicht zu fassen, nicht zu bestimmen. Und doch können sie so erfahren, was uns, unserem Leben, Hoffnung gibt. Und dies wirft hoffentlich Fragen bei Ihnen auf, die dann auch hoffentlich von Ihnen gestellt werden. Und das ist gut und richtig so. Dann müssen wir erzählen, was und wer uns Hoffnung schenkt. Darum bittet Petrus eindringlich. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben, aber freundlich und mit Achtung für die anderen. Unser Glaube ist keine Privatsache, den sollen wir teilen. Unser Glaube ist kein Geheimtipp, damit es im Leben besser läuft. Mit unserem Glauben haben wir ein Fundament, gerade dann, wenn es im Leben nicht so richtig läuft. Das sollen wir erzählen, wenn wir gefragt werden. Denn unser Handeln, unser Vertrauen auf das, was Gott uns durch seinen Sohn geschenkt hat, soll andere neugierig machen. Sie sollen anfangen, Fragen zu stellen. Und das ist gut und richtig so. Ja, es bedeutet auch, wir brauchen Mut. Mut, gute Nerven und wenn wir belächelt werden oder gar spöttisch angeschaut werden, wir beschimpft werden. Dann brauchen wir Mut, um zu dem zu stehen, was wir glauben. Freundlich bleiben, auch in diesen Situationen, um genau solche Situationen zu nutzen. Das ist anstrengend, es fordert uns heraus. Wir sehen nicht, ob wir Erfolg mit unseren Worten, Antworten haben. Rede und Antwort für unseren Glauben zu stehen, vor anderen und damit auch vor uns selbst. Unseren Glauben laut und vernehmlich auszusprechen, schenkt uns zuallererst Selbstvertrauen. Ja, es stärkt unseren Glauben. Dann wird uns der Gegenwind, und wenn er noch so stark ist, uns nicht so hart treffen. Und vielleicht macht es Eindruck auf andere und sie fragen sich, irgendwas muss doch dran sein an Jesus, an Gott. Der Knigge für Christen, heute wie damals notwendig für uns, uns daran auszurichten, damit wir das ausstrahlen, aussenden, was gelebter Glaube ausmacht, welche Hoffnung uns trägt, dann sind wir ein Segen für Gott und für die Menschen. Amen.